Hallo, mein Name ist Lars Konarek und ich bin Überlebenstrainer. Ich vermittle wichtige Fähigkeiten, mit denen du in der Natur überleben kannst, wie das Finden von essbaren Pflanzen, das Navigieren mit Hilfe der Sterne oder das Entfachen eines Feuers ohne künstliche Hilfsmittel. Für euch nehme ich alle 14 Tage spektakuläre Szenen aus bekannten Filmen und Serien unter die Lupe, in denen Survival Skills gezeigt werden. Ich analysiere, ob diese realistisch sind oder doch eher in die Mythenwelt des TV gehören. Zudem gebe ich zum Gezeigten meine subjektive Einschätzung als Profi ab. Wenn euch das Thema Survival interessiert, mehr zu meinen Trainings und mir findet ihr auf www.larskonarek.de. Herzlich willkommen bei Survival Check und mittlerweile zur 5. Folge des Podcasts. Es ist derzeit das perfekte Podcast-Wetter, denn es regnet und dunkle Wolken bedecken den Himmel der gesamten Republik. Aber nicht nur bei schlechtem Wetter kann man Podcasts genießen, auch bei der täglichen Fahrt zum Job oder bei der Hausarbeit sorgen diese für Kurzweiligkeit. Abonniert daher meinen Podcast Survival Check auf Spotify, Apple, Google Podcasts oder YouTube, falls ihr am Desktop im Hintergrund unterhalten werden möchtet. Ich freue mich kontinuierlich über die wachsende Hörergemeinde und wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung mit der heutigen Analyse des Films. In dieser Folge geht es um den Outdoor-Filmklassiker Into the Wild, ein Streifen aus dem Jahr 2007, der am 31. Januar 2008 in die deutschen Kinos kam. Der Film erzählt über das Getriebensein, die Suche nach dem Glück und wie ein junger Mann das in der Wildnis finden will. Es ist der erste Film dieser Podcast-Reihe, der ein trauriges Ende hat und den aufmerksamen Zuschauer danach noch einige Zeit mit den Gedanken beschäftigt. Into the Wild basiert auf der von John Krakauers gleichnamiger Reportage und dem Buch, das das Leben des Aussteigers Christopher McCandless zeigt. Die Story. Christopher McCandless schließt im Sommer 1990 sein Geschichts- und Anthropologiestudium mit Auszeichnung in Atlanta ab. Er ist eines von zwei Kindern einer wohlhabenden Familie, die in einem reichen Vorort von Washington, D.C. wohnt. Nur zu seiner Schwester hat Christopher einen guten Draht. Das Verhältnis zu seinen Eltern ist gespalten. Er hofft, sich in der Wildnis selbst zu finden, träumt von Freiheit und Entschleunigung und beschließt, alles aufzugeben. Seine Familie, sein Geld und sogar seinen Namen. McCandless großer Traum ist es, die Welt zu verändern, ein anderes Leben zu führen als seine Eltern, denen er Heuchelei und Materialismus vorhält. Er spendet seine $24.000 an Ersparnissen für wohltätige Zwecke, gibt sein Auto und den größten Teil seines Besitzes auf und beginnt, wie es scheint, eine Pilgerreise, die nach 2 Jahren in der Wildnis Alaskas endet. Das Erzählen von der Handlung erfolgt nicht linear, sondern immer mit Rückblenden auf die Vorgeschichte. Daher beinhaltet der Film viele Nicht-Survival-Szenen, die ich aus diesem Grund auch nicht thematisieren werde. Zur Filmanalyse. Christopher wandert als Rucksackreisender durch die Wildnis Alaskas, während der Boden noch schneebedeckt ist. Der junge Mann trägt eine gut isolierte jagdgrüne Jacke mit Pelzkragen, darunter einen dicken Wollpullover. An seinen Füßen trägt er warme Lederboots mit Gummikappen, an seinen Händen schwarze Lederhandschuhe. Auf dem Rücken trägt er einen blauen, quaderförmig gefertigten Rucksack mit einem großen Fassungsvermögen. An ihm hängt ein Wasserkanister aus Kunststoff sowie eine Alu-Wasserflasche im typischen Bauchdesign, was man heute leider nicht mehr so häufig im Autohandel findet. Ein Kescher zum Fangen von Fischen ragt auf der linken Seite des Rucksacks oben heraus. Außerdem ist eine Hartschaum-Isomatte unten am Rucksack befestigt. An der Seite baumeln ein paar knöchelhohe Lederschuhe, wie man sie aus den 90ern kennt. Hier haben wir auch schon den ersten Filmfehler, was dem Zuschauer aber in der Regel gar nicht auffällt. Das Paar Schuhe ist nur bei manchen Einstellungen am Rucksack zu sehen. Bei anderen Szenen aus der gleichen Perspektive sind sie plötzlich spurlos verschwunden. Wenn man eine Szene dutzendfach ansieht, fallen einem solche Dinge sofort ins Auge. Ein Fehler kommt bei einem Film oder Reportagen schon mal vor und sollte für uns nicht weiter von Bedeutung sein. Als ich früher noch viel für das Fernsehen gearbeitet habe, wurde bei einer Reportage mit mir bei der Nachvertonung im Off Waldsauerklee gezeigt, dieser aber vom Sprecher versehentlich als Waldsauerampfer benannt. Da man als Protagonist selten in den Genuss kommt, eine produzierte Folge für eine Kontrollsichtung gezeigt zu bekommen, passieren solche Sachen eben. Nicht schön, aber so ist das in einer schnelllebigen Fernsehwelt, bei der es häufig mehr um Masse statt Klasse geht. Aber zurück zum Film. McCandless ist bewaffnet. Auf der linken Schulter trägt er ein Großkalibergewehr, das mit einem Zielfernrohr ausgestattet ist. Mal sieht der Zuschauer, wie er durch gebirgiges Terrain läuft, dann durch schneebedecktes Flachland. In der Nähe eines kleinen Flusses spießt er an einem senkrecht hochstehenden Ast eines abgestorbenen Baumes eine orange Strickmütze mit braunen Querstreifen auf, um die Stelle zu markieren. Das ist im Film später noch von Bedeutung. Dann durchquert er den Fluss, indem er das kniehohe Gewässer mit dem Gepäck auf dem Rücken durchwatet. Christopher steigt anschließend mit nassen Schuhen und nasser Hose aus dem Wasser. An dieser Stelle werde ich jetzt mal fachlich ansetzen, denn zu einer Wasserdurchquerung, wie er es praktiziert, gibt es verschiedene Meinungen. Es gibt Wildnisexperten, die das genauso wie Christopher tun würden, denn es ist ein schneller und sicherer Weg, durch den Fluss zu kommen, wenn das Wasser eine solche Höhe hat. Aber macht das so auch wirklich Sinn? Rufen wir uns das Outfit von Christopher noch einmal in Erinnerung. Er trägt an seinen Füßen gefütterte Lederboots, eine Hose, eine dicke Oberjacke und einen schweren Rucksack auf dem Rücken. Wenn man durch ein Gewässer geht, was man noch durchwaten kann, besteht immer das Risiko, dass man sich an den Füßen verletzt. Gerade dann, wenn man kein Schuhwerk trägt, also sprich barfuß über den Gewässerboden geht oder nur mit leichten Schuhen ausgestattet ist. Die Verletzung kann entweder dadurch erfolgen, dass man sich die Füße an scharfkantigen Steinen oder Treibhölzern, die zwischen den Steinen auf dem Gewässerboden eingeklemmt sind, aufspießt oder aufschneidet oder mit den Füßen gegen einen Stein stößt, was sehr schmerzhaft sein kann. Außerdem kann der ungestützte Fuß umknicken, was Zerrungen, Bänderabrisse und so weiter zur Folge haben kann. Wie gesagt, kann, muss nicht, aber die Wahrscheinlichkeit steigt. Da Christopher seine Schuhe anbehält, sinkt sein Risiko für Verletzungen am Fuß deutlich. Also scheint das, was im Film zu sehen ist, aus fachlicher Sicht richtig zu sein. Jetzt kommt die andere Gruppe der Wildniskundigen ins Spiel, zu der auch ich gehöre. Wir dürfen nicht vergessen, dass es im Film in der gezeigten Jahreszeit sehr kalt ist und dass Christopher sich in der Wildnis befindet. Man sieht ihn ja, wie er mit seinen gefütterten Boots ins Wasser steigt, obwohl am Rucksack hinten die minderwertigeren Lederschuhe baumeln. Mit minderwertig meine ich, dass die Schuhe für diese Witterungsverhältnisse und den Schnee weniger zu gebrauchen sind als seine Boots. Der junge Mann geht aber mit den höherwertigeren und besser isolierenden Schuhen ins Wasser. Und wie sich jeder vorstellen kann, werden die Schuhe dabei von innen nass, da das Wasser dort hineinläuft. Meiner Meinung nach für diese kalte Jahreszeit ein No-Go. Bei manchen Gewässern, dafür gibt es aber leider keine Regel, ist es tatsächlich ratsam, doch barfuß durchzuwaten, weil ein paar Schnitte am Fuß immer noch besser sind als Erfrierungen an den Füßen, die durch einen nassen Schuh verursacht werden. Bei Erfrierung muss man wissen, dass man dabei seine Zehen für immer verlieren kann, wenn diese von Nekrose befallen werden. Unter einer Nekrose versteht man das Absterben des Hautgewebes, woraufhin der betroffene Körperteil anschließend amputiert werden muss, damit keine tödliche Blutvergiftung erfolgt. Nasse Schuhe bei diesen Temperaturen wieder zu trocknen, ist in der Wildnis ein Krampf und ohne viel Zeit und Feuer geht das fast überhaupt nicht. Genauer gesagt, es dauert viele Tage. Überraschenderweise gibt es auch Ausnahmen. Da existiert eine wahnsinnig gute Outdoor-Marke aus Skandinavien, die einen der besten Outdoor-Schuhe herstellt, die es auf dem Weltmarkt gibt. Mit diesen Schuhen könnt ihr an ein Gewässer, wie im Film gezeigt, kommen. Ihr zieht dann einfach die Schuhe und eure Socken aus, sodass eure Füße nackt sind. Dann nehmt ihr die Einlegesohle aus den Schuhen heraus und steigt mit den nackten Füßen wieder in die Schuhe herein. Jetzt könnt ihr durch das Gewässer waten. Das Wasser kann in den Schuh reinlaufen, gar kein Problem. Wenn ihr sicher am anderen Ufer angekommen seid, könnt ihr die Schuhe ausziehen, das Wasser darin auskippen, die trockene, vorher rausgenommene Einlegesohle wieder hineinlegen, eure Socken erneut anziehen und dann wieder in die Schuhe schlüpfen. Was ich jetzt sage, meine ich tatsächlich ernst, auch wenn es unglaublich klingt. Ihr könnt jetzt trockenen Fußes weiterwandern. Wie das funktioniert? Ich weiß nicht warum, aber es klappt wirklich. Und ich nutze dieses Paar Schuhe bereits seit einer gesamten Dekade, ohne dass ich sie einmal zum Schuhmacher wegen Neubesohlung oder ähnlichem Reparieren bringen musste. Man sollte fairerweise dazu sagen, dass die Anschaffung natürlich teurer ist, als wenn man einen hochwertigen Wanderschuh kauft. Für mich kommt aber berufsbedingt nichts anderes mehr ins Schuhregal, denn es gibt für Wald und Wiese keinen besseren Schuh. In der nächsten Szene sieht man dann, wie Christopher nur mit Pullover und in der Unterhose und dem Gewehr im Anschlag auf der Pirsch ist und dann ein Kleintier erlegt. Hätte er die Hose ausgezogen und im Rucksack verstaut, wäre diese noch trocken und er müsste nicht mit nackten Beinen durch den Schnee stapfen. Naja, Unkenntnis eben. Er findet nach einiger Zeit in der Wildnis einen verlassenen Bus, der als Wohnbus umgestaltet wurde. Der Fairbanks 142, das ist die Modellbezeichnung des Busses, diente damals in den 60er Jahren den Straßenarbeitern als Schlafplatz. Jetzt musste der Bus aus Sicherheitsgründen entfernt werden, weil dieser zum Wallfahrtsort für Outdoor-Fans und Abenteuersuchende wurde. Mindestens 2 Menschen sind bei dem Versuch, den Bus zu erreichen, gestorben. Weitere mussten aus der Wildnis gerettet werden. Insgesamt 15 Rettungsaktionen mussten im Zeitraum von 2009 bis 2017 gestartet werden. Die Nationalgarde Alaskas erreichten hunderte Anrufe von verzweifelten Wanderern, die sich auf der Suche nach dem Bus verlaufen oder verletzt hatten. Das verrostete Skelett des Linienbusses stand lange in der Wildnis am Teklanika River. Für Christopher ist der alte Bus das ideale Fundstück. Die wichtigen Dinge für einen längerfristigen Aufenthalt sind darin vorhanden, denn er ist teilweise noch mit dem Interieur der Arbeiter ausgestattet. Im alten Fairbanks steht ein Ofen, eine Art Kommode mit einem Arbeitsbrett darüber, so wie man es von einer Küche kennt. 2 alte Einmachgläser, eine verdreckte Metalltasse, ein Metallteller, etwas Besteck, ein rostiger Stuhl. Auf der anderen Seite steht ebenfalls eine Kommode mit einem alten Topf. Im hinteren Teil des Busses befindet sich eine querliegende Matratze. Es ist deutlich zu erkennen, dass in dem Bus schon jahrzehntelang niemand mehr wohnt. Man sieht überall viel Dreck und Rost und der Zustand der Matratze ist auch nicht so, dass man sich gerne darauf legen würde. Den Bus wird Christopher später Magic Bus taufen. Nach einiger Zeit, in der Christopher im Bus lebt, wird eine Szene gezeigt, wie er Schnee in einem Topf schmilzt, der auf dem Ofen steht, den er gerade befeuert. Das ist etwas, was ich euch gerne erklären möchte, weil sich hier Theorie und Praxis deutlich voneinander unterscheiden. Es ist logisch, dass wenn man Schnee schmilzt, Wasser entsteht. Das wissen wir alle. Und ich musste bei meinen Wildnistouren in den Wintern oft Schnee schmelzen, da entweder die Bäche zugefroren waren oder so viel Schnee lag, dass man weit und breit keine Gewässer sehen konnte. Und manchmal gab es aber leider keine Gewässer und Schneeschmelzen war für mich die einzige Möglichkeit, um an trinkbare Flüssigkeit zu kommen. Hierzu muss man wissen, dass Schneeschmelzen extrem ressourcenfressend ist. Und das bedeutet, dass man sehr viel Holz dafür benötigt. Im Film steht Christophers Topf ja auf einem Herd und er hat ausreichend Feuerholz zur Verfügung, einen Kochtopf und Zeit. In einer möglichen Überlebenssituation ist das vielleicht nicht so. Ihr habt keinen Ofen, keinen Topf und wenn es ganz dumm läuft, auch keine Zeit. Und warum spielt das eine Rolle? Ganz einfach, weil das Schmelzen des Schnees ewig braucht. Selbst wenn man immer wieder Schnee in das Behältnis nachgibt, bis man auf die gewünschte Menge kommt, dauert das. Und das liegt daran, dass Schnee viel Luft einschließt. Wenn ihr einen 5-Liter-Topf mit Schnee befüllt, heißt das nämlich nicht, dass ihr danach daraus 5 Liter Wasser gewonnen habt. Es ist nur ein Bruchteil der Wassermenge, die beim Schmelzen entsteht. Und das macht das Ganze so aufwendig. Nehmt euch als ganz grobe Faustregel: Möchtet ihr 50 Milliliter Wasser, benötigt ihr so viel Schnee wie die Größe eines Medizinballs. Für die jüngeren Hörer unter euch, ein Medizinball ist das etwa 30 cm im Durchmesser große und bis zu 5 Kilo schwere Teil aus dickem Leder, was man in der Turnhalle im Sportunterricht nutzt. Warum thematisiere ich das Thema Schnee schmelzen? Ganz einfach. Es ist wichtig zu wissen, dass das Schmelzen von Schnee viel Brennholz und Zeit benötigt. Diese Information kann euch nicht nur in Überlebenssituationen helfen, in denen ihr nicht viel Holz in der Natur findet, auch beim Trekking kann sie nützlich sein, denn wenn man im Winter mit einem Kocher Schnee zum Schmelzen bringt, um Trinkwasser zu gewinnen, geht das Gas oder Benzin, je nachdem, was man benötigt, schnell zu Neige. Man darf auch nie vergessen, dass man beim Essen von Schnee bzw. beim Trinken von geschmolzenem Schnee vorsichtig sein muss. Schnee ist gefrorenes Wasser, allerdings nicht vergleichbar mit Trinkwasser. Schnee enthält keinerlei Mineralien oder Elektrolyte. Geschmolzener Schnee ähnelt deshalb sehr destilliertem Wasser. Trinkt man in einer Überlebenssituation davon in größeren Mengen und hat gleichzeitig eine hohe körperliche Belastung, wird dies vielleicht zu einer Wasservergiftung führen, die tödlich enden kann. Je länger Christopher Zeit im Bus verbringt, desto mehr Körpergewicht verliert er. Das ist im Film gut dargestellt. In einer Szene muss er neue Löcher in den Gürtel stechen, damit dieser seine Hose auf seiner Hüfte halten kann. Und er braucht seine Vorräte allmählich auf. Der Inhalt des von ihm im Rucksack mitgeführten Sackes Reis nimmt immer mehr ab. Jedes Ereignis, seine Gefühle und seinen mentalen und körperlichen Zustand hält er in seinem Notizbuch fest, was er auch als Tagebuch verwendet. Es wird wärmer, der Schnee verschwindet. Christopher baut sich eine Art Dusche mit einem alten Metallgefäß, in das er unten am Boden Löcher macht und es dann an einem Baum vor dem Magic Bus befestigt. Auch wenn das vielleicht dem ein oder anderen Hörer nicht zweckmäßig erscheint, ist es doch für die Psyche genial. Viele Arbeiten, auch wenn sie nicht unbedingt zielführend sind, wirken sich in den meisten Fällen positiv auf die Psyche aus. Vor allem dann, wenn man einsam ist. Und das liegt daran, dass man sich eben beschäftigt und dadurch ablenkt. Und wenn man dabei noch etwas kreativ sein muss, ist der Effekt umso besser. Kurz darauf kann man im Film eine von ihm gebaute improvisierte Holzbrücke sehen, für die er immer zwei Stämme mehrfach mit einem Seil aneinander gebunden und auf Steine gelegt von einem Ufer zum anderen verbunden hat. Und damit kommt er trockenen Fußes über den niedrigen Fluss. Als er eines Tages zur Jagd geht, läuft ihm unverhofft eine gewaltige Elchkuh über den Weg. Schnell legt er das Gewehr an, blickt durch das Zielfernrohr und gibt 5 Schüsse in schneller Folge ab. Volltreffer. Er hat das Tier erlegt. Er eilt zum Magic Bus, um dort in seinen Notizen eine Kurzanleitung nachzulesen, wie man ein Tier zerlegt und das gewonnene Fleisch haltbar machen kann. Hastig beginnt er mit dem Zerlegen der Elchkuh. Für diejenigen, die so etwas noch nicht gesehen haben, das bedarf einiger Zeit. Meistens ist man mehrere Stunden beschäftigt, wenn man es ordentlich macht. Sein Versuch, das Elchfleisch zu räuchern, wie es ihm ein Hobbyjäger in South Dakota erklärt hat, bevor es die Maden fressen, scheitert kläglich. Nach wenigen Tagen ist der Kadaver des Elches mit nistenden Fliegenmaden übersät und ungenießbar. Das für ihn lebensnotwendige Fleisch kann er nicht mehr verwenden. McCannells wusste nicht, dass in der Taiga rohes Wildfleisch besser in dünne Scheiben geschnitten und luftgetrocknet wird. Hier ist Theorie und Praxis mal wieder unterschiedlich und wenn die Erfahrung fehlt, zahlt man dafür immer einen hohen Preis. So ist das eben in der Wildnis. Als er bemerkt, dass er mit pflanzlicher Nahrung nicht überleben kann, packt er seinen Rucksack und verlässt den Magic Bus, um wieder in die Zivilisation zu kommen. Unglücklicherweise sind die umliegenden Flüsse von der Schneeschmelze zu reißenden Strömen angeschwollen, dass er in der Falle sitzt und von dort nicht ausbrechen kann. Über den Fluss, den er anfangs durchwatet hat, kann er unmöglich hinwegkommen. Die Strömung ist lebensgefährlich stark. Man sieht ihm sein Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Dann schwenkt die Kamera auf die orange Strickmütze auf der anderen Uferseite, die mittlerweile etwas zerfetzt ist, aber immer noch auf dem Ast steckt, auf dem er sie gegen Anfang seiner Reise aufgespießt hat. Es ist so, als ob ihm das Schicksal die Rückkehr auf die Seite der Mütze und der Zivilisation eben schlicht verweigert. McCandless geht nah ans Ufer ran. Wahrscheinlich hat er doch noch Hoffnung, mehr oder weniger auf irgendeine Weise über den Fluss zu kommen. Dann bricht ein Holz unter ihm ein und er stürzt ins Wasser, samt Gepäck und Gewehr. Sofort erfasst ihn die starke Strömung und er droht, mitgerissen zu werden. Nur mit viel Glück und weil er sich an den Ästen eines Strauches festhält, kann er das Unheil abwenden und zieht sich wieder auf den sicheren Boden am Ufer. In seinem Notizbuch vermerkt er daraufhin, dass er große Angst hat. Die Tage vergehen. Christopher findet kein Wild mehr, das er jagen kann. Er magert immer mehr ab. Man sieht, wie sich die Haut im Gesicht strafft und die Knochen immer mehr hervortreten. Der Gürtel benötigt immer neue Löcher, um an seinem Körperumfang angepasst zu sein. Mit einem Buch über Wildpflanzen in der Hand versucht er, essbare Pflanzen und Beeren zu identifizieren. Das ist nachvollziehbar, denn er leidet ja zunehmend an Hunger. Mit einem Buch über Wildpflanzen in der Hand versucht er, essbare Pflanzen und Beeren zu identifizieren. Das ist nachvollziehbar, denn er leidet ja zunehmend an Hunger. Hier muss man aber sehr vorsichtig sein, denn es ist keinesfalls so einfach, mit nur einem Buch essbare Pflanzen zu finden. Zwar kann man tatsächlich Pflanzen sicher identifizieren, wenn man richtig liest, die Literatur geeignet ist und wenn man sich an alle Bestimmungsmerkmale hält. Bei manchen Pflanzen ist das jedoch extrem schwierig, weil diese einfach zu ähnlich mit giftigen Doppelgängern sind. Gerade bei der Familie der Doldenblüter ist das ein großes Problem, das manch einer schon mit einer schweren Pflanzenvergiftung oder sogar mit dem Tod bezahlt hat. Es ist immer besser, sich von einem Profi in die wunderbare Welt der Pflanzen einweisen zu lassen und sich längerfristig mit dem Wissen zu befassen, was man in der Natur essen kann. Und für diejenigen, die mehr über essbare Pflanzen, wie man sie sicher identifiziert und über die medizinische Anwendung der Kräuter wissen möchte, ich biete jedes Jahr im Schwarzwald eine mehrstündige Kräuterwanderung im Frühjahr an. Und hier lernt man die wichtigsten Grundlagen über essbare Wildpflanzen und es gibt viel Wissen aus meinem reichen Erfahrungsschatz. Mehr dazu findet ihr auf meiner Webseite www.larskonarek.de. Und falls ihr lieber ein gutes Fachbuch zum Thema lesen möchtet, ich habe euch ein paar Links dazu in die Shownotes gesetzt. Weiter mit dem Film. In einer Szene zeigt der Regisseur, wie McCandless den botanischen Namen einer von ihm identifizierten Pflanze in sein Notizbuch aufschreibt. In der Zeile darüber ist der lateinische Name Epilobium angustifolium vermerkt, welcher für das schmalblättrige Weidenröschen steht. Und bei dieser Pflanze sind alle Pflanzenteile essbar. Sie wächst auch hier bei uns in Deutschland. Das Tolle an der Pflanze ist, dass man die wolligen Samen auch zum Feuer machen oder zur Isolation von Bekleidung und so weiter einsetzen kann. Eine Multifunktionspflanze für die Survival-Interessierten. Unter seinem Eintrag mit dem schmalblättrigen Weidenröschen vermerkt er den Namen Wildkartoffelwurzel. Und von dieser Pflanze isst er auch in größeren Mengen. Christophers körperlicher Zustand wird immer schlechter. Man erkennt motorische Einschränkungen in den Bewegungen und dass seine Kräfte allmählich schwinden. Der Zuschauer sieht, wie Christopher Wasser aus einem Kanister trinkt und es unmittelbar darauf wieder erbricht. Das ist normal, wenn man großen Hunger leidet und eine größere Menge Wasser zuführt. Logisch ist das auch, denn der Körper arbeitet ja im Notprogramm und in einer solchen Situation muss man stets langsam und vor allem in kleinen Schlucken trinken. Kommen wir zum Hungern. Der Mensch kann etwa bis zu 30 Tage ohne Nahrung überleben und das ist Fakt. Das ist jedoch einfacher gesagt, als wenn man das in der Praxis mal live erlebt hat. Und viele Menschen machen den Fehler, dass sie Hungern mit Fasten gleichsetzen. Natürlich erfordert Fasten Disziplin und man spürt auch teilweise die Symptome des Anfangshungers. Beim Fasten jedoch hat man nicht den Kalorienverbrauch wie in einer Überlebenssituation in der Wildnis. Und wer zu Hause im warmen Wohnzimmer 10 Tage diszipliniert fastet, kann das nicht mit einer Situation in der Wildnis vergleichen, wo man sein Wasser aufbereiten muss, einen schlimme Ängste plagen, man keinen Schlaf findet und so weiter. Und wer dann draußen in der Natur noch einen hohen Kalorienverbrauch hat, weil er Holz an eine Feuerstelle schleppen muss und sich tagelang in langen Märschen durch das Unterholz schlägt, der verbraucht ein Vielfaches mehr an Kalorien als der Mensch, der sich in der Zivilisation einer Fasten Erfahrung unter besten Bedingungen unterwirft. Und das muss klar sein. Irgendwie ahnt Christopher, dass etwas mit ihm nicht stimmt, da er zusätzlich mit Krämpfen, Lähmungen und Verdauungsstörungen geplagt ist. Er greift abermals nach dem Pflanzenbuch und es wird eine Großaufnahme der Buchseite eingeblendet, auf der die Pflanze Hedysarum alpinum, Wildkartoffel Alaska-Karotte, als essbar beschrieben wird. Dann blättert er eine Seite weiter, wo Hedysarum mackenzii nicht als essbar und giftig aufgezeigt ist. Beide Pflanzen ähneln sich stark und wahrscheinlich durch die Nahrungsmittelknappheit und den Verzehr der giftigen Schote der Pflanze stirbt Christopher dann im Bus. Fazit: Der Film ist meiner Meinung nach aus survival-technischer Sicht gelungen. Viele Szenen, in denen der Schauspieler agiert, sind realistisch dargestellt. Nichts ist überzogen, gezeigt oder in einer Weise gefaked. Keine Special-Effekt-Hascherei oder Falschwissen. Alles ist sauber recherchiert und beraten worden. Ich kann den Film empfehlen, aus fachlicher Sicht auf jeden Fall. Und ob er dem Zuschauer gefällt, ist ja immer eine subjektive Sache. Damit wären wir auch wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen und in deinem nächsten Podcast spreche ich über den Endzeit-Movie The Road, ein Film, der in einer düsteren Zukunft spielt. Hier gibt es wieder viele Sachen, die ich für euch unter die Lupe nehmen werde. Es bleibt also spannend. Und hört in 14 Tagen wieder rein. Ich freue mich auf euch. Ich würde mich über Likes, Sternchen und eine positive Bewertung sehr freuen und sage bis demnächst, euer Lars Konarek.